Ist das Kunst oder kann das weg? Ich glaube, wir kennen diesen berühmten Satz, der mit dieser Tatsache spielt, dass moderne Kunst schon so manches Mal auch mit Müll verwechselt worden ist. Schon Joseph Beuys wurde Opfer von ordnungsliebenden Putzfrauen, die seine Kunstwerke als persönlichen Auftrag zur Arbeit missverstanden haben. Eine dreckige Badewanne, ein Fettfleck an der Decke, sie mussten ja dran glauben. Installationen landen in der Mülltonne. Und auch mancher von uns hat vermutlich schon mal irritiert vor irgendeinem sogenannten Kunstwerk gestanden, irgendeinem sperrigen Konglomerat von irgendwas und hat sich gefragt, naja, das ist also Kunst. Und wir entdecken darin vielleicht weder Schönheit noch handwerkliche Finesse, allenfalls eine gewisse Kreativität bei der Namensgebung. Naja, und dann erklärt man das Ganze halt zur Geschmacksfrage und geht weiter. Es gibt auch andere Zugänge zur Kunst. Ich hörte neulich den Satz einer Architektin, die sagte, Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Schönheit hat demnach etwas mit Liebe, mit Vertrautheit, ja sogar mit Heimat zu tun. Man möchte verweilen, man möchte genießen. Das Schöne mit jeder Faser des Herzens bejahen. Vielleicht erinnert uns das sogar an unsere ursprüngliche Heimat, das Paradies, aus dem wir Menschen laut den alten Menschheitserzählungen stammen. Und in unserem Herzen ist was aufbewahrt von diesem tiefen Wissen. Schönheit, ja, das ist unser natürlicher Lebensraum. Wir wissen, dass auf dieser Welt leider häufig alles ganz anders ist. Die Welt zeigt vielfach ihr hässliches Antlitz. Menschen verweilen da nicht im Genießen der Schöpfung, wie beispielsweise, wie man das aus diesen berühmten Paul-Gerhardt-Liedern kennt, nicht geh aus, mein Herz, und suche Freud. Dann wird die ganze Schönheit der Schöpfung beschrieben. Nein, sondern die Schöpfung verwandelt sich sogar in was Feindliches, das uns die Heimat raubt. Menschen sind auf der Flucht vor der Natur, die ihre Krallen ausfährt, die widerspenstig Disteln und Dornen hervorbringt, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Auf der Flucht vor Gott und vor sich selbst. Das ist die Realität des Menschen. Und das erinnert mich auch an eine Fluchtgeschichte. Man wird sie wahrscheinlich nicht unter dem Label abgespeichert haben, aber da sind zwei Männer, die haben was sehr, sehr Hässliches erlebt. Vielleicht das Hässlichste, was man überhaupt erleben kann. Dass man miterlebt, wie etwas überwältigend Schönes und Erhabenes, etwas Reines, etwas Unschuldiges, dass das geschändet wird. Das, wovor man sich eigentlich erbebend und ehrfürchtig verneigt. Sie haben eine Schönheit erlebt, nach der man sich ausstreckt, wonach man strebt, weil in der Begegnung klar wird, ja hier ist meine Heimat, mein Zuhause. Hier kann ich mit ganzem Herzen Ja sagen zum Leben. Hier tauche ich auf ins Leben, werde heil in der Präsenz des Schönen, das, was man das Heilige nennt. Und diese Männer fliehen nach der Kreuzigung Jesu vom Ort des Geschehens. Sie haben die ganze Hässlichkeit eines Schauprozesses erlebt, einen Justizmord, der eine einzige Verleugnung der Wahrheit, eine Verachtung der Gerechtigkeit und auch eine Verspottung der Opfer war. Und wer sowas erlebt und gesehen hat, der möchte nur noch abschalten, möchte sich das letzte bisschen Erinnerung an die Schönheit der Schöpfung bewahren, indem er die Flutwellen des Hässlichen gar nicht mehr seine Bewusstseinsschranke passieren lässt. Ihre Augen waren gehalten, heißt es in der Geschichte. Sie sahen und sahen doch nicht. Eyes wide shut. Und ihnen widerfährt nun etwas, was ihre Sicht der Dinge, ihre Wahrnehmung der Welt gleichsam aus den Angeln erhebt. Hören Sie selbst, wie es das Evangelium nach Lukas beschreibt. Und siehe, zwei aus dem erweiterten Anhängerkreis Jesu gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 11 Kilometer entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war, also was im Alten Testament über ihn stand. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Tja, was ist hier passiert? Zweifellos eine Ostererfahrung. Aber was heißt das? Die Emmaus-Jünger haben plötzlich eine Glanzerfahrung mit der Wirklichkeit gemacht, wie sie typisch für Menschen ist, die eine Gottesbegegnung erleben. Es ist so, als ob in einer verschatteten Landschaft plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervorbricht. Das kennen Sie bestimmt auch, nicht? Man schaut sich staunend um, alles sieht irgendwie wie verwandelt aus. Das Licht verändert die Stimmung. Das fällt mir immer besonders krass auf, wenn ich auf dem Wasser bin, irgendwie auf dem Meer. Ich bin mal beim Windsurfen aufs offene Meer rausgetrieben. Und wenn dann so die Sonne verschwindet, dann wirkt diese graue Unendlichkeit plötzlich echt bedrohlich. Schaumkronen dazu. Da werden die Arme immer länger und die Knie immer weicher. Und wenn dann die Sonne wieder rauskommt, dann denkt man, war was? Ist doch alles schön. Urlaub, Sommer, Sonne, Sandstrand nur wenige hundert Meter entfernt. Die Welt ist wie verwandelt. In der Bibel ist in diesem Zusammenhang von der Herrlichkeit Gottes die Rede. Wörtlich von einem überstrahlenden Glanz, der die Gegenwart Gottes umstrahlt. Wo Menschen Gott begegnen, verwandelt sich ihr Blick auf die Wirklichkeit. Im Alten Testament ist immer wieder von solchen Glanzmomenten die Rede. Bekannteste Geschichte, nicht? Mose bekommt von Gott extra fürsorglich die Hand vor die Augen gehalten, damit der nicht platzt vor Begeisterung, ja, und dass er diese Herrlichkeit Gottes aushalten kann. Und in unserer Geschichte spricht dieser unbekannte Fremde von der Herrlichkeit, in die der Christus durch das Leiden hindurch eingehen muss. Das heißt, da ist ein Fahrplan, eine innere Notwendigkeit, die diese überstrahlende Schönheit unterbricht und die diese herrlichen Gottesmomente nur gebrochen erfahren lässt. Und das ist ja auch die Erfahrung der Gläubigen. Es ist nicht immer Ostern. Diese Auftaucherfahrung ins Leben die macht niemand jeden Tag. Aber wo wir sie machen, da erkennen wir diese Schönheit, die uns gleichsam heilt von innen heraus, die uns gut tut und die uns ausrichtet auf das, was richtig ist, was wichtig ist, was gut ist. Ich las von einem Professor, der eine neue Universitätsstelle antrat. Und man teilte ihm, ist wahrscheinlich immer so, wenn man irgendwie unten auf der Hackordnung steht, erstmal so ein fensterloses Büro zu. Und er sagte, oh Mann, als ich da reinkam, hatte ich erstmal Selbstmordgedanken. Und das Erste, was er tat, war erst einmal diesen Raum liebevoll mit Kunst, mit wertigen Möbeln und kluger Beleuchtung zu versehen. Warum? Weil er der Ansicht war, dass wir in guter Kunst, auch Handwerkskunst, Repräsentation des Guten, des Wahren und Schönen gleichsam auf uns wirken lassen, wie so eine Sonne. Das funktioniert ganz intuitiv, nicht? Noch bevor wir Worte zu fassen vermögen, können wir nämlich unseren Idealen künstlerisch Ausdruck verleihen. Man könnte auch sagen, es weht ein Duft von Eden herüber, der uns daran erinnert, woher wir kommen, aus welchem Stall wir stammen und wo wir daheim sind. Und der Professor wollte einfach dem vorbeugen, dass eine dekadente und lebensfeindliche Architektur sein Denken und Arbeiten vergiftet. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir auch, als ich hierher kam, erstmal mein Büro neu eingerichtet, damit ich das auch überlebe den ganzen Tag über. Und wenn Kunst in der Geschichte seltsam wird, dann ist das meist ein Vorbote von seltsamen Zeiten, die auf seltsamen, das heißt befremdlichem Denken beruhen. Befremdlich, weil sich hier etwas entfremdet, etwas auseinanderentwickelt, nämlich die ursprüngliche Einheit von Schönheit, Wahrheit und dem Guten. Sie zerbricht. Und die Antike war sich einig darüber, und ich glaube, sie hat recht, dass das Schöne nicht etwas Subjektives sei, etwas, was nur im Auge des Betrachters existiert, eine Geschmacksfrage, sondern das Schöne ist objektiv. Es hat eine gleichsam seismografische Funktion. Es ist gleichsam der Glanz der Wahrheit, so wie umgekehrt der Schimmel das Zeichen des Verfalls ist. Wo Schönheit auftaucht, da ist man dem Wahren auf der Spur und wirkt, wo man sich darauf einlässt, dann auch dem Guten entgegen. Die Zusammenhänge sind uns auch sprachlich wohlvertraut. Nicht Schönheit und Gerechtigkeit liegen nah beieinander. Symmetrie spielt bei beidem eine große Rolle. Nicht, wir bevorzugen zum Beispiel, kann man im Experiment leicht nachweisen, symmetrische Gesichter. Die finden wir gemeinhin schön, auch wenn wir es nicht begründen können. Und die klassische Waage zeigt im Zustand des Rechts die perfekte Symmetrie beider Schalen und auch beider Achsen. Wir haben dann den rechten Winkel dazwischen. Im Englischen wird es ganz deutlich, das Wort fair bezeichnet sowohl das Schöne als auch das Gerechte. Nicht? Es gab mal ein Stück, My Fair Lady, nicht? Das heißt nicht meine gerechte Frau, sondern geht es um die Schöne. Und vor allem bemerken wir, dass es die Gegenwart des Schönen ist, die einen Menschen selbstvergessen staunen und außer sich sein lässt. Und das ist bekanntlich einer der wenigen Momente, wo wir weder egoistisch noch eigennützig denken. Also bekanntlich eine gute Voraussetzung, um unparteiische Entscheidungen zu fällen. Selbstvergessenheit, von diesem Zustand sind wir dagegen weit entfernt, wenn wir lügen. Zum Lügen hinreißen lassen sich Menschen zumeist, wenn sie kurzzeitige Vorteile wittern oder wenn sie sich sonst irgendwie unangenehme Erfahrungen vom Hals halten wollen. Sie haben sich dann selbst im Blick, nicht das Gute und Schöne. Und wenn diese Einheit von Schönheit und Wahrheit und dem Guten zerbricht, dann werden wir heimatlos. Dann entzieht sich uns das Schöne als Glanz der Wahrheit, weil die Wahrheit in Lüge oder Fake News verkehrt wird und das gute Leben uns entgleitet. Wahrheit und Leben werden gekreuzigt. Wir fühlen uns heimatlos zwischen Himmel und Erde. Und wenn diese beiden Männer in unserer Geschichte zutiefst verstört darüber sind, dass Jesus leiden muss, er, den sie als die Wahrheit und die Liebe in Person kennengelernt haben, dann ist das darauf zurückzuführen, dass in der Ordnung ihrer Welt zutiefst etwas aus den Fugen geraten ist. Und eine kleine Randnotiz, wer letzte Woche im Deutschen Bundestag das mitbekommen hat, was da geschehen ist. Ich glaube, das hat in der Bevölkerung nicht zuletzt deshalb so tiefe Erschütterung ausgelöst, weil man nicht allein den Eindruck gewann, dass dieses Parlament zu guter Politik nicht mehr fähig oder willens war. Nee, es erhärtete sich darüber der Verdacht, dass in dem politischen Treiben etwas zutiefst Unwahrhaftiges lag. Wobei, und genau das macht meines Erachtens den Kern dieser Erschütterung aus, die Menschen sind sich zutiefst uneins darüber, worin diese Unwahrhaftigkeit bestanden hat. Und das ist das, was im Moment gärt. Es ist bemerkenswert, dass diese drei Zwillingsschwestern der Antike, das Wahre, das Gute und das Schöne, über 2300 Jahre Geistesgeschichte von Sokrates bis zur Romantik verbunden blieben. Und sie brachen ausgerechnet in den ersten Jahren genau des Jahrhunderts auseinander, das die blutigsten Kriege und die totalitärsten Systeme der Weltgeschichte hervorgebracht hat. Klar gab es auch in der Antike Strömungen, die das in Frage gestellt haben, diesen Zusammenhalt, nicht? Die Sophisten haben Sokrates gefragt, ob das glückliche Leben nicht viel mehr darin bestünde, dass man seinen Lüsten entsprechend handle, also auf gut Deutsch das täte, was einem Spaß macht, denken ja auch heute viele. Darauf entgegnet Sokrates augenzwinkernd, danach müsste ja ein von Krätze befallener Mensch der Allerglücklichste sein, denn schließlich habe der ständig das Bedürfnis, sich kratzen zu müssen, und er kann das auch beständig tun. Allerdings sei, und das ist jetzt wichtig, was Sokrates sagt, nur die Lust auch gut, die zur Wahrheit des Seins beitrage. Ja, was will er damit sagen? Das Gute und Schöne erinnert an eine innere Ordnung der Welt und fordert uns auf, entsprechend zu handeln. Das Schöne ist nicht einfach nur nett anzuschauen, sondern weist auf einen tieferen Grund und gebietet deshalb Ehrfurcht und Respekt. Und all das ging in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vollends zu Bruch. Und es ist total spannend zu sehen, wie Kultur und Kunst diese Zeit spiegeln, auf ganzer Breite. Malerei, Architektur, Literatur und das Lebensgefühl der Avantgarde-Kultur kehren sich von der bürgerlichen Ästhetik der Vorzeit ab. Ganz spannendes Buch, Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, das hat ein schönes Bild als Grundlage und am Ende hat man nur noch Mord und Totschlag in diesem Buch. Ein Abbild vollendeter Schönheit führt zu Mord, zu Schande, zu Grauen. Schönheit hat keinen legitimen Ort mehr in der harten und rohen Welt, wie sie heute ist, denn die Welt verdient keine Schönheit, sagt die Philosophin Birgit Rieke. Die Rebellion gegen das Schöne wird zur Pflicht. Dekonstruktion, Subversion, Tabubrüche sind nun die Aufgaben, für die sich Kunst zuständig fühlt. Nicht mehr das Schöne oder gar Heilige, sondern das Gegenteil. Entweihung steht im Zentrum der Ästhetik. Andres Serrano versenkt ein Kruzifix im eigenen Urin. Hermann Nitsch kreuzigt ein Schwein. Deathworks wird diese Kunstrichtung genannt, die im 20. Jahrhundert eine gewisse Dominanz entwickelt. Ich hatte darüber gesprochen, dass es darauf ankommt, aus welchem Stall wir stammen. Stall im Griechischen ist der Ethos, die Stallordnung. Ethik, gutes Verhalten und Moral sind also im Grunde die Stallordnung unserer Gesellschaft. Und genau die ändert sich merklich in den goldenen 20ern, deren europäische Kulturhauptstadt Berlin, Babylon, Berlin war. Nicht? Und der Glamour der 20er Jahre war mit Sicherheit nicht der Glanz, von dem Jesus gesprochen hat. Wenn wir uns jetzt fragen, wie kommt dieser Glanz wieder in unser Leben zurück, dann befinden wir uns mitten in dieser Geschichte mit diesem geheimnisvollen Fremden. Vielleicht ist er auch Ihnen fremd, wiewohl Sie vielleicht sogar das Gefühl haben, dass er Sie schon eine ganze Weile begleitet. Die Männer und er tun nun das, was man tut, wenn man sich gegenseitig kennenlernt. Man erzählt sich gegenseitig seine Geschichte. Und dann irgendwann auch die Geschichte des eigenen Lebens. In Geschichten transportieren wir unser Learning, wie man Neudeutsch sagt. Nicht das Stück Lebensweisheit, was wir bisher gewonnen haben. Wir erzählen uns das, was zählt im Leben. Und die Männer erzählen Jesus, was ihnen die Schönheit im Leben genommen hat. Sie erzählen, was die alte Ordnung ihrer Existenz, dass sie durcheinandergewirbelt wurde. Was ihnen die innere Heimat genommen hat. Es ist das etwas konfuse Protokoll aus der Schockstarre heraus, wie es Menschen erzählen, die ihre Welt in Trümmern sehen, das gar nicht fassen können, noch im Prozess des Verarbeitens sind. Und jetzt kommt's. Kaum 4 Verse später geschieht etwas, von dem sie retrospektiv sagen werden, dass es den Glanz in ihr Leben zurückgebracht hat. Sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ja, was war da passiert? Auch Jesus hat ihnen ja seine Geschichte erzählt. Die Geschichte Gottes mit seinen geliebten Menschen von Anfang an. Eine Geschichte von der Schönheit der Schöpfung, eine Geschichte, die nicht Halt macht vor der Wahrheit über den Menschen, die also nicht beschönigt. Den echten Menschen in seiner Herrlichkeit, aber auch in seinem Elend. Und eine Geschichte, die belegt, dass Gott das Gute will und wirkt und das Schöne triumphieren lässt in einer Welt, in der viele Akteure nicht unbedingt Gutes im Schilde führen. Und zuvor haben die Feinde Jesu natürlich auch eine Geschichte erzählt, eine Lügengeschichte. Sie fahren falsche Zeugen auf. Sie dichten ihm ein politisches, umstürzlerisches Interesse an. Sie biegen die Wahrheit, um die religiöse Praxis, wie sie sie verstehen, zu erhalten. Aber auf Kosten einer Lüge, auf Kosten der Gerechtigkeit, auf Kosten des Lebens. Und das ist ja umso bemerkenswerter, weil man ja, wenn man diese religiösen Eliten fragen würde, die ja mit Sicherheit sagen würden, ja, Wahrheit ist uns ein Anliegen. Und Gerechtigkeit finden wir auch total wichtig. Und nach dem guten Leben, ja, das ist unser täglich Brot in der religiösen Praxis. Und mir scheint, da verwickelt man sich durch die Lüge in einen ganz großen Widerspruch, unter dem die Integrität von Schönheit, Wahrheit und dem Guten nicht nur zerbricht, sondern die Personen sich auch selbst schädigen und ihre Langzeitziele nicht erreichen können. Denn wer andere belügt, belügt auch sich selbst. Kleine Lügen ziehen größere nach sich. Man dehnt und zerrt sich die Wirklichkeit, wie sie passt, bis man sie selber glaubt. Lüge ist wie ein ständig dichter werdender Nebel, in dem man sich schließlich selbst verliert. Wir Menschen sind ja durchaus durch das geprägt, was wir tun. Und mit jeder Lüge degenerieren wir auch ein bisschen mehr. Wir stumpfen ab, nehmen es nicht mehr so genau, merken es irgendwann nicht einmal mehr. Wahrheit, Lüge, alternative Fakten, nenn es wie du willst. Und ich denke dabei gar nicht so sehr an große kriminelle Dinge, vielmehr an die vielen Menschen, die sich ständig in diesem Zwiespalt fühlen, nicht das sagen zu dürfen, was sie eigentlich für die Wahrheit halten. Man will nicht anecken, die ansonsten harmonische Gemeinschaft nicht stören. Man befürchtet Nachteile, aber jedes Mal, wenn du den Mund hältst, stirbt ein Stück von dir. Oder verwandelst du dich ein bisschen mehr in die Wirklichkeit, die du mit deinem Schweigen deckst? Ich finde es ganz interessant, der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn hat genau das als das Wesen der Diktatur ausgemacht und in seinen Werken akribisch skizziert, dass überall systematisch wieder besseres Wissen die Wirklichkeit verbogen wurde. Und der Kipppunkt von der Demokratie zur Herrschaft des Totalitären geschieht nicht so sehr im Gehorsam gegenüber den Tyrannen, sondern in dem schleichenden Prozess, wo Menschen aufhören, das zu sagen, was sie eigentlich als Wahrheit erkannt haben. Aus Angst, aus Feigheit, aus Opportunismus. Man hält erst die Wahrheit zurück. Man schweigt, wo man reden müsste, und schließlich belügt man auch die, die man liebt, und zuletzt sich selbst. Es gibt einen sowjetischen Witz über die Planwirtschaft, der bringt das ehrlich gesagt ziemlich gut auf den Punkt. Da heißt es mit ironisch schönen Worten, wir tun so, als ob wir arbeiten würden und ihr tut so, als ob ihr uns bezahlen würdet. So funktioniert das System. Und wenn es so weit gekommen ist, dann sind Schönheit und Gerechtigkeit längst über alle Berge. Anders die Geschichte von Jesus. Sie berichtet vom Reich Gottes, dem Reich der besseren Gerechtigkeit und der erlösten Schöpfung. Die Emmaus-Jünger waren on fire. Brannte nicht unser Herz, heißt es. Die Wahrheit, wie sie sich in der Heiligen Schrift für sie auftut, die ist wahrlich herzerwärmend. Die Schönheit Gottes tritt ihnen als Wahrheit ihres Lebens entgegen und bringt sie in das rechte Verhältnis zu Gott. Also die drei antiken Schwestern sind wieder vereint. Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Ich habe den Eindruck, die Emmaus-Jünger sind nicht nur nach Emmaus gekommen, um dort anzukommen. Nein, mit ihrer Erfahrung sind sie auf ganz neue und andere Art und Weise angekommen. Und das wünsche ich uns allen hier auch. Glanzvolle Momente der Wahrheit. Mitten im Alltag. Amen.